guten Morgen. Ich predige ja nicht allzu oft, aber ich mache es eigentlich ganz gerne und melde mich, sagte, ja, ich kann mal predigen, aber dann jedes Mal, wenn die Predigt näher rückt, dann denke ich, werde ich immer nervöser. Und wenn ich am Sonntagmorgen aufwache, denke ich, warum hast du das zugesagt? Naja. Okay, ich habe mir zwei Personen vorgenommen, vielleicht ein bisschen viel, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und zwar Johannes den Täufer und der Elia, und das heißt ja, Johannes der Täufer kam im Geist des Elia im Neuen Testament. Habe ich gedacht, die beiden gehören irgendwie zusammen. Und dann habe ich gedacht, okay, die kann man ja vielleicht zusammen machen. Okay, deswegen nur ein ganz kleiner Quiz am Anfang zum Warmwerden. Inwiefern waren Jesus und Johannes der Täufer, was waren die zueinander? Richtig. Wer war älter von den beiden? Johannes 6 Monate, habe ich es gehört. Sehr schön. Okay. Gut, also Johannes der Täufer. Wir können schon mal das Bild zeigen. Ja. So, und zwar ist Johannes der Täufer, der ist da im nördlich also zwischen Jerusalem und dem Galiläischen Meer, in der Gegend ist Johannes der Täufer aufgetreten. Und zwar Jesus aus Johannes, wissen wir, dass Jesus in der Gegend von Betabara getauft wurde. Später in Johannes 3 heißt es, ist Johannes in Änon bei Salben. So, das heißt, er war, scheint wohl diese Gegend zwischen Totem Meer und Galiläischem Meer, scheint er in der Gegend unterwegs gewesen zu sein. Okay, jetzt lesen wir erst in Matthäus 3 ab Vers 1 bis 12. Und da heißt es, in jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt, hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen, bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber nach mir kommt, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht mal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. So, jetzt müssen wir uns mal versuchen, uns vorzustellen. Johannes der Täufer, er trägt ein Kamelhaarmantel oder Gewand, einen Ledergürtel. Heuschrecken hat er gegessen. Und da tritt er da in der Wüste, tritt er auf und predigt. Und es heißt, ganz Jerusalem, ganz Judäa, aus der ganzen Jordan-Gegend sind sie zu ihm gekommen. Und man fragt sich, wie ist das möglich? Also der hat keine Einladungskarten verteilt. Es gab keine Plakate, keine Werbung, keine Facebook-Einladung. Es gab auch da draußen in der Wüste keine Kinderbetreuung und auch keine Essensversorgung. Und trotzdem sind die Leute zu Tausenden zu ihm gekommen in die Wüste. Wie ist das möglich, können wir uns fragen. Nun, in Lukas 3, Vers 2, da heißt es ein bisschen anders, da heißt es, da erging das Wort Gottes an Johannes in der Wüste. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes. Das Wort Gottes erging an Johannes. Das war die Kraft, die er hatte. Die Kraft im Wort Gottes, das er gepredigt hat. Er hatte nichts anderes. Er hat da draußen in der Wüste das Wort Gottes gepredigt. Und die Leute kamen zu ihm, weil Gott durch ihn gesprochen hat. Und darin ist die ganze Kraft. Weiß nicht, wenn du manchmal heutzutage sieht man Gemeinden versuchen, attraktiver zu sein für die Welt, sagen wir mal. Ja, ein toller Social-Media-Auftritt, eine tolle Website, die besten, die verschiedensten Kleingruppen, ein super Charity-Angebot oder was auch immer. Ein abwechslungsreiches Gemeindeprogramm. Johannes hatte nur das Wort. Und ich bin überzeugt, eine Gemeinde, in der nicht im Mittelpunkt die Verkündigung des Wortes Gottes steht, die wird scheitern. Die Kraft liegt im Wort Gottes. Wir lesen mal in Kolosser 2, Verse 2 und 3. Da heißt es, spricht Paulus zu den Kolossern, es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wir wissen, Jesus ist das Wort. Das Wort ist Jesus. In Christus ist ein Geheimnis und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und Paulus sagt das hier zu Christen. Welche Rolle spielt das Wort in deinem Leben? Die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, stehen sie bei dir im Regal? Schön, dass sie im Regal stehen, die Schätze. Aber du musst das Wort mindestens lesen, um diese Schätze zu finden. Sonst hast du gar keine Chance. So, wie gehst du um mit dem Wort? Wie wichtig ist dir das Wort? Suchst du nach den Schätzen im Wort? Sie sind da, es ist sicher. Paulus sagt, da sind die Schätze verborgen, aber das heißt, du musst nach ihnen suchen und sie bergen. Das Lesen alleine ist zwar zwingend notwendig, aber reicht noch nicht komplett aus, ist noch nicht hinreichend. Hebräer 4, Vers 12, da heißt es, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Nun, das Lesen alleine, das reicht nicht. Hier heißt es, das Wort ist lebendig und voller Kraft und es schneidet und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist in die geheimsten Wünsche und Gedanken. Also ganz tief in dein Herz will das Wort dringen. Nun, es gibt viele religiöse Menschen, die lesen das Wort jeden Tag. Da gibt es auch solche Apps oder Kalender oder was auch immer. Da steht ein Vers für jeden Tag. Und dann wird der gelesen. Ah, oh, was für ein schöner Gedanke. Oh, Mensch, darüber muss ich mal nachdenken. Oh, das klingt so schön. Das, das Wort, das dringt nicht durch. Dringt das Wort bei dir durch? Welche Erwartung hast du an das Wort? Willst du das überhaupt, dass das Wort tief in dein Herz durchdringt und deine geheimsten Wünsche und Gedanken ans Licht bringt, unbearbeitet? Hast du Gott erlaubt, das zu tun mit seinem Wort? Oder bleibt es irgendwo stecken? Es kommt einfach nicht durch, weil da irgendwas hart ist. Dann dringt das Wort nicht durch. Und jetzt habe ich den Gedanken, den verloren. Okay. Genau, du musst Gott die Erlaubnis geben. Genau. Manchmal hört man Leute zu sagen, Mann, neulich, da hat mich was geschnitten. So mit so einem Lächeln im Gesicht. Und so ein bisschen so anerkennend. Ja, Mensch, da hat mich was geschnitten neulich in einer Predigt oder so. Wenn ich so Leute reden höre, dann denke ich, ich glaube nicht, das Wort dich geschnitten hat. Dann würdest du nicht lächeln darüber. Ja? Ich glaube, das Wort hat dich nur gepiekst. Aber es ist danach, liegt es an dir, dem weiter nachzugehen und so lange da dran zu bleiben, bis das Wort dich durchdringt. Bis es in dein Herz tief dringt. Wenn wir mit dem Wort richtig umgehen, dann trifft Jeremia 23, Vers 29 zu. Als Gott zu Jeremia sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Siehst du so die Bibel, siehst du so das Wort Gottes in deinem Leben, als ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Auch dein hartes Herz kann es zerschmettern. Okay, das war die Kraft, in der Johannes unterwegs war. Was predigt er? Er predigt die Umkehr. Er predigt die Umkehr. Und etwas Besonderes ist bei Johannes, eine Änderung zum Alten Testament. Im Alten Testament haben die Propheten haben immer zum ganzen Volk gepredigt und haben versucht, das Ziel war, das ganze Volk zu Gott zu bekehren. Manchmal haben sie auch mit dem König geredet, weil wenn der König umgekehrt ist, ist auch das ganze Volk umgekehrt. Aber jedenfalls war im Alten Testament war immer der Empfänger des Wortes, war quasi immer das ganze Volk. Bei Johannes ist etwas anders. Er predigt zu den Individuen. Und das ist die große Änderung vom Alten zum Neuen Bund. Gott hat aufgehört mit diesem nur Israel, nur die Juden sind sein Volk und er versucht sie als Ganze zu bekehren. Nein, hier, bei Johannes fängt es an. Johannes hat fast die gleiche Botschaft wie Jesus. Das Himmelreich ist nahe, kehrt um und glaubt an Jesus. Johannes sagt ja immer, glaubt an Jesus. Es ist im Grunde die gleiche Botschaft, die Jesus auch hat. Und er sagt, er predigt zu den Einzelnen, das Individuum kann umkehren. In Lukas 3, ab Vers 10, da ist es etwas genauer beschrieben, wie die Leute darauf reagieren, auf seine Predigt. Da heißt es, da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, der soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, der soll es mit dem teilen, der nichts hat. Die Zöllner kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, er verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Okay, was sagt er hier den Leuten? Wie beschreibt er hier? Die fragen ihn, okay, was, ja jetzt. So, dann sagt er, wer zwei Hemden hat, eins weitergeben. Wer Essen hat, soll es teilen. Das scheint mir etwas zu sein, was dort vor Ort in der Wüste passiert ist. Ja, die Leute sind in die Wüste gekommen, vielleicht haben sie nicht vorausgeplant. Einige waren auch länger da. Ne? Das war nicht nur so ein Tagesausflug. Ne? Dann ist man dort geblieben, er hatte ja auch Jünger. Vielleicht, Leute sind dort wahrscheinlich länger geblieben. Keine Ahnung, entweder waren Leute zu arm, er hat kein Hemd gehabt, dem ist kalt geworden. Und einer hat vorausgedacht, ich nehme mir zwei Hemden mit. Da habe ich noch eins zum Wechseln oder wenn es mir kalt wird, keine Ahnung. Und da war der andere, der hatte keins dabei, warum auch immer. So, jetzt gib dein Ego auf, dein Egoismus, und gib das Hemd, das du für dich extra mitgenommen hast, gib es ab. Ja, aber ich habe doch vorausgeplant, ich habe dran gedacht, jetzt soll ich es einfach, ja. Und der andere essen, die einen haben Essen mitgebracht. Ja, wir bleiben vielleicht 2-3 Tage. Ja, da gibt's Leute, die haben nicht dran gedacht, was zu essen mitzunehmen. Nee, wir haben vorausgedacht. Nee, das ist unser Essen, lass mal schön. Okay, da fängt's an. Die waren Umkehr vom Egoismus. Nee, das ist nur für mich. Sie konnten abgeben von dem, was sie sich mitgenommen haben. Die Zöllner sagen, ja, was verlangt nicht mehr, als was festgesetzt ist? Da denkst du dir, ja, was ist denn das für eine Umkehr? Hä? Nur nicht mehr verlangen? Naja, gut, da muss man sich überlegen, warum ist jemand Zöllner geworden damals? Also erstens mal, die wussten, wenn sie Zöllner werden, werden sie vom Rest des Volkes Israel, werden sie gehasst. Die Zöllner, das heißt immer, die Sünder und die Zöllner. Das waren die Allerschlimmsten, die Zöllner. Die haben mit den Römern gemeinsame Sache gemacht, um den Juden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die wussten, also wenn ich Zöllner werde, dann mag mich keiner mehr, außer die anderen Zöllner. So, und was haben die gemacht? Die Römer, die waren clever, die haben gesagt, pass auf, wir bezahlen euch nicht extra. Also ihr könnt hier irgendwie 3 Euro für diese oder jenes einnehmen. Und dann, also ihr nehmt 4 Euro ein, 3 kriegen wir, einen kriegst du. So, was haben die Zöllner gemacht? Die haben gesagt, ja, wer sagt denn, dass ich nur 4 nehmen soll? Die haben gesagt, ich nehme 6. 3 für die Römer, 3 für mich. Das haben die gemacht. Die sind Zöllner geworden und viele von denen sind reich geworden, wie man auch im Neuen Testament lesen kann. Weil sie sogar noch mehr genommen haben für sich. Das ist natürlich total egoistisch. Die haben den Job gemacht, nur um ihrer selbst willen, um ihres eigenen Vorteils willen. Das war ihre Motivation. Und wenn die dann nur noch das nehmen durften, was festgesetzt war, ja, dann wäre ich ja nicht mehr reich. Ja, dann habe ich ja nicht mehr viel von. Dann mögen mich alle anderen nicht, aber ich habe auch nichts wirklich davon. Ja, das ist Umkehr vom Egoismus. Ich tue das für mich. Nee, ich tue, was richtig ist in meiner Arbeit. Genauso die Soldaten haben ihre Machtposition ausgenutzt scheinbar. Ich meine, überleg mal, da steht, beraubt und erpresst niemand. Ja, das haben die scheinbar gemacht. Leute beraubt und erpresst. Ja, ich bin Soldat. Wer soll mir was anhaben können? Die haben ihre Machtposition missbraucht, um ihren eigenen Vorteilswillen. Und die sind umgekehrt in der Wüste von Johannes. Interessanterweise, ohne vom Kreuz betroffen zu sein, sind die umgekehrt. Umkehr ist gar nicht so schwer. Da sind Tausende umgekehrt da in der Wüste. Und wir Menschen, wir wissen, dass unser Leben, wenn wir im Egoismus leben, wenn wir für uns selbst leben, das ist nicht richtig, das geht in die falsche Richtung. Das ist nicht in Ordnung, das stimmt, eigentlich müsste ich was ändern in meinem Leben. Wir wissen, dass wir eigentlich umkehren sollen und können. Die sind umgekehrt, ohne vom Kreuz von Jesus gehört zu haben. Nun, sie sind umgekehrt von einem Leben für ihr Selbst, für ihr Ego, zu einem Leben für Gott sind sie umgekehrt. Und das beginnt in der Umkehr, geht dann aber weiter. Und da lesen wir mal, was Jesus hat das weitergeführt. Und zwar in Lukas 9, Vers 23, haben wir heute schon mal gehört. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erretten. Nun, Jesus führt das weiter, die Umkehr vom Leben für mein Ego, für mein Selbst, zum Leben für Gott. Und das heißt dann, den Rest meines Lebens Jesus nachfolgen, mein Kreuz tragen und ihm nachfolgen, mich selbst verleugnen. Jesus hat am Kreuz das Fleisch und die Sünde gekreuzigt. Und wir kreuzigen unser Selbst, wir kreuzigen unser Ego bei dieser Jüngerschaft, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir sollen unser Selbst, den Rest unseres Lebens, unser Ego, unser Selbst verleugnen, es kreuzigen, und zwar täglich. Nicht ab und zu, ja, heute war ich ganz schön hart zu mir, heute habe ich dies oder das für Jesus gemacht und die nächsten 7 Tage mache ich nichts. Nein, es muss dein Ziel sein, jeden Tag dein Ego, dein Selbst zu verleugnen und Jesus nachzufolgen. Und das gilt für jeden von uns, egal ob du jung und fit, alt, gebrechlich oder krank oder behindert bist. Diese Jüngerschaft gilt für jeden von uns. Mein und dein Ego überlebt den jüngsten Tag nicht. Und wenn dein Leben, wenn unser Leben von unserem Ego, von unserem Selbst noch bestimmt wird, dann überleben auch wir den jüngsten Tag nicht. Wie sieht's aus in deinem Leben? Bist du voll von irdischen Wünschen und Sorgen und Sehnsüchten? Das Fleisch und das Ego und das Selbst, die sind sehr verwandt miteinander. Und das Selbst, das lebt nur auch hier auf der Erde. Das hat keine Zukunft über diese Erde hinaus. Es kann nicht weiter leben. Und der Irdische ist sehr verwandt mit dem ganzen Fleisch und dem Selbst. Wie sieht's aus in deinem Leben, in deinem Herzen? Wie viele irdische Wünsche, wie viele irdische Sorgen, wie viele irdische Sehnsüchte hast du? Denk mal an Jesus. Wie viele irdische Sorgen hat Jesus gehabt? Null. Null irdische Sorgen. Wie viele irdische Sehnsüchte hat Jesus gehabt? Null. Irdisches Verlangen, irdische Wünsche. Jesus, null. Und dem folgen wir nach. Das ist unser Ziel. Die Umkehr fängt an, das Selbst bringt, je länger wir in unserem Selbst leben, desto schlimmere Sachen kommen raus. Als ich umgekehrt bin, musste ich von Sachen umkehren, also wirklich Müll. Ja? Ich meine, Drogen, zu viel Alkohol, unreine Beziehungen, Betrügen, Lügen, Faulheit. Ich habe mir selber total geschadet mit dem Ganzen. Ja? Das Selbst tut sich auch nichts Gutes eigentlich. Aber es wird immer schlimmer quasi, je länger man nach dem Selbst lebt. Aber das war nur der Anfang. Jetzt muss ich den Rest meines Lebens gegen meine Charaktersünden kämpfen. Meinen Zorn, meine Selbstsucht und, und. Viele Charaktersünden, die wir immer und immer weiter bekämpfen müssen, bis wir sie niedergerungen haben. Denn Jesus sagt, wer überwindet, nicht, ja, ich versuch's ja, ja, ich möchte ja. Nee, Jesus sagt, wer überwindet, wird alles ererben. Unser Ego überlebt den jüngsten Tag nicht. Aus unserem Selbst kommt, was wird daraus in der Welt? Ich meine, wir wissen, unsere Gesellschaft ist eine sogenannte Ego-Gesellschaft. Es gibt immer wieder Berichte, oh, der Egoismus wird immer größer in unserer Gesellschaft. Ja klar, die ganzen Menschen leben nach ihrem Natürlichen, nach ihrem Selbst. Also werden es immer mehr, werden die Egoisten werden immer mehr und immer, es wird immer intensiver. Und dieses Ego, das erwacht in unserer Jugend. Ja? Das erwacht irgendwann in unserer Jugend. Ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Zeit lang zu meinen Kindern als Antwort zu ihrem, was ich von ihnen so gespürt habe, habe ich immer gesagt, ich, will. Ne? So, irgendwann erwacht es, ich will. Und dann wird es ein Lebensstil, es wird ein Charakter. Und daraus erfolgt in der Welt Selbstvertrauen, Selbstsucht, Selbstverwirklichung, Selbstmitleid, Selbstgerechtigkeit. Und die Krönung von allem, Selbstherrlichkeit. Viele Menschen verherrlichen sich selbst. Wie ein amerikanischer Prediger unserer Bewegung irgendwann mal vor 20 Jahren in einer Predigt gesagt hat, besser konnte man es nicht ausdrücken, being me, what a life. Das ist der Inbegriff von Selbstherrlichkeit. Hey, mein Leben, hey, wenn ich dir davon erzähle, Wahnsinn. Being me, what a life. Das ist die Selbstherrlichkeit. Und viele Menschen leben als Selbstverherrlicher. Es gibt eine App, es gibt viele Apps sicherlich, aber es gibt eine App, die könnte das als Untertitel haben. Being me, what a life. Weißt du, welche ich meine? Ja. Instagram. Da steht doch drunter, being me, what a life. Schau mal, was für ein Wahnsinnsleben ich habe. Okay. Johannes der Täufer. Jesaja hat gesagt, er ebnet den Weg für Jesus. Er hat gepredigt, das Himmelreich ist nahe, die Umkehr, die Taufe zur Vergebung, glaubt an Jesus. Johannes war mutig, er war vollmächtig, er hat sich selbst verleugnet, denn in der Wüste leben, das war Selbstverleugnung. Und er war demütig. Als Jesus stärker wurde, hat Johannes gesagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Er war demütig. Johannes hat sehr viele Eigenschaften gehabt, lobenswerte, erstrebenswerte Eigenschaften. Und er hat viele zur Umkehr gebracht. Das war die Voraussetzung, dass Jesus predigen konnte. Die konnten Jesus annehmen, die schon umgekehrt sind. Das war die Voraussetzung dafür, um überhaupt für Jesus bereit zu sein. Das heißt, er ebnete den Weg. Gut, jetzt verlassen wir Johannes den Täufer. Wir werden ihn ganz kurz später nochmal sehen oder hören. Aber jetzt gehen wir zu Elia. Elia war ein Prophet des Alten Testaments. Und wie es ja heißt, Johannes kam im Geiste des Elia. Und Elia hat interessanterweise auch im Norden gewirkt. Elia war ein Prophet des Nordreiches. Kurz zum Hintergrund, wie ihr ja wisst, es gab nur drei Könige über das vereinte Königreich. Saul, David, Salomo. Alle drei haben jeweils 40 Jahre regiert, vereintes Königreich. Nach Salomo hat sich der Norden abgespaltet. Und es gab das Südreich und das Nordreich. Elia hat im Nordreich gewirkt und gepredigt. Über das Nordreich muss man leider sagen, da heißt es so, im Süden gab es manche wenige gute Könige, im Nordreich gab es nur böse Könige. Ganz einfach. So, in diesem Nordreich hat Elia gepredigt. Und er predigt zu einer Zeit des Königs Ahab. Über den Ahab lesen wir in 1. Könige 16 ein paar Verse. Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Etbaals, des Königs der Zidonier. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er richtete dem Baal ein Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, sodass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm waren. Der Typ war echt übel. Er war richtig böse und übel. In der Zeit muss Elia auftreten. Und wir treffen ihn zum ersten Mal, tritt er auf in 1. Könige 17, Vers 1. Und ich finde, er hat einen sehr coolen Auftritt. Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gilead, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Also, cooler Auftritt, ja? Also, hör mal zu, König. Weißt du was Gott sagt? Es wird jetzt jahrelang nicht mehr regnen. Und es wird erst dann regnen, wenn ich es sage. So, danach ist Elia. Wird, weil ja eine Hungersnot auch aufbricht. Übrigens, Elia heißt es, er hat einen Mantel aus Ziegenhaar getragen. Also da auch, ne, Johannes mit Kamelhaar, Elia Ziegenhaar. Okay, dann, danach, es kommt dann natürlich eine Hungersnot und Elia wird erstmal an einem Bach versorgt durch Raben, die ihm morgens und abends Essen bringen. Wenn du mich fragst, ich meine, ist Wahnsinn, klingt toll, dass jeden Tag ein Wunder quasi, aber irgendwo auch stinklangweilig. Ja, du sitzt, bist an einem Bach und dann gibt es Morgensessen, Abendsessen und das war's. Manch einer hätte vielleicht gedacht, nein, das kann doch nicht Gottes Wille sein, dass ich hier an diesem Bach hier vor mich hin, nein, ich muss irgendwas machen. Nee, Gott hat gesagt, nee, bleib da, ich versorge dich, warte ab. Später, als der Bach versiegt, schickt er ihn zu einer Witwe ins Sidonierland, also nicht zu den Juden. Und die versorgt ihn dann, das ist die Geschichte mit dem Mehltopf, der nicht versiegt, der Ölkrug, der nicht leer wird. Und sie haben genug zu essen und zu trinken für lange Zeit. Und das ist auch die Witwe, auf die Jesus in Lukas 4 hinweist, als er in Nazareth predigt und ihnen sagt, merkt ihr nicht, Elia wurde damals zu den Heiden geschickt und hat die Witwe dort versorgt und nicht zu irgendeiner jüdischen Witwe, wo sie dann so wütend werden und Jesus dann sogar irgendwo runterstürzen wollen. Das ist diese Witwe. Da wird Elia versorgt für einige Jahre. So, dann kommt er wieder, dann taucht er wieder auf. Dann zeigt er sich wieder Ahab. Und zwar auf dem Berg Karmel kommt es zum Mega-Showdown, sage ich mal. Und er sagt zu Ahab, okay, ich bin wieder hier, pass auf, versammle mir das ganze Volk Israel am Berg Karmel und bring alle Propheten des Baals und der Aschera. Das waren dann, heißt es dort, dann insgesamt 850 Propheten. Und dann sagt er zum Volk, okay, wir machen Folgendes. Die Baalspropheten, die werden einen Stier auf ihrem Altar herrichten. Und wenn Feuer vom Himmel fällt, von Baal, dann ist Baal der wahre Gott. Und ich werde einen Stier auf den Altar Gottes legen. Und wenn Feuer vom Himmel fällt auf den, dann ist Gott der wahre König. Das Volk sagt, oh ja, das klingt gut. Dann heißt es in 1. Könige 18, ab Vers 23. So gebt uns nun zwei Jungstiere und lasst sie den einen Jungstier wählen und ihn zerteilen und auf das Holz legen, aber kein Feuer dran legen. Und ich will den anderen zubereiten und auch kein Feuer dran legen. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, ist der wahre Gott. Da antwortet das ganze Volk, das Wort ist gut. Nun, so geschehen. Dann stundenlang versuchen die, den Baal zu erreichen. Und dann sagt, als um die Mittagszeit heißt es, Elia spottete er über sie und sagt, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach oder er ist beiseite gegangen oder er ist auf Reisen oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Also er hat sich öffentlich über sie allemal lustig gemacht, wie sonst was. Er wusste, Baal ist kein Gott und Baal kann das nicht tun. Es heißt hier, er ist beiseite gegangen. Unsere Bibeln sind da höflich. Ich habe mal gelesen, das heißt, in Wirklichkeit kommt es eher daher, er ist in die Büsche gegangen zum sich entleeren. Also er verspottet sie aufs Allerschärfste. Und die machen dann noch weiter und weiter, aber es passiert nichts. Es passiert nichts. So, dann sagt Elia, okay, jetzt kommt zu mir. Und dann in Vers 34 sagt er, füllt vier Krüge mit Wasser, gießt es aufs Brandopfer und das Holz. Tut's nochmal, sie taten es nochmal. Tut es zum dritten Mal und sie taten es zum dritten Mal. Das Wasser lief um den Altar und auch der Graben füllte sich mit Wasser. Und nun in die Zeit, als das Speisopfer darbringt, trat Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israel, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du der Herr, der wahre Gott bist. Und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde. Und es leckte das Wasser auf im Graben. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen kommt. Und sie fingen sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Okay. Also stell dir vor, ja, also dann die Baalspropheten, irgendwann passiert nichts mehr. Okay, dann Elia sagt, okay, jetzt hier, Altar des Herrn. Und dann irgendwann, dann fällt Feuer vom Himmel, das alles verzehrt, das Wasser noch aufleckt. Also ich stelle mir das so vor, als ob da ein riesiger, unsichtbarer Flammenwerfer ist und der eine riesen Flamme darunter, die da runterkommt und alles verbrennt. Und dann sagt jeder, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ja, was soll man darauf, was soll man... Also eine Wahnsinnsdemonstration des Wortes Gottes. Denn er sagt ja, er hat das alles nach Gottes Wort getan. Dann werden die Propheten, werden alle getötet. Und Elia muss sich sehr gut gefühlt haben. Er muss wirklich sagen, boah, 3,5 Jahre da in der Wüste und jetzt das. So, und dann geht es noch weiter, dann geht es ja noch um den Regnen. Elia sprach dann ums Regen. Den Regen. Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Ah, da habe ich den Vers 45, habe ich vergessen, mir auszudrucken. Und zwar, da heißt es dann, und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Ein Wahnsinn, was der erlebt hat. erst dieser Gottesbeweis, die Flammen, die den Stier und das alles verbrennen. Ein Wahnsinn. Und dann betet er und dann kommt auch noch dieser gewaltige Regen nach 3,5 Jahren. Zum Glück haben die noch nichts vom Klimawandel gehört. Nach 3,5 Jahren regnet es gewaltig. Elia, boah. Also, das Volk ist überzeugt. Ahab, ich meine, und dann tut Gott dem Volk auch Gutes. Es regnet wieder. Das heißt, die Hungersnot wird ein Ende haben. Und Elia war sicherlich, hat gedacht, boah, jetzt kommt die große Umkehr. Dann lesen wir weiter in Kapitel 19, Vers 1. Und Ahab erzählte der Isabel alles, die komischerweise nicht dabei war, was Elia getan hatte, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit nicht mit dir genauso verwahre, wie du mit ihrem Leben. Und als Elia das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit. Er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er erbat sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Elia will danach sterben. Er hat Gottes Herrlichkeit deutlicher gesehen und hat durch sein Glauben und durch sein Gehorsam das Ganze überhaupt erwirkt, ermöglicht. Und er will jetzt sterben. Das macht alles keinen Sinn. Warum? Weil er die Reaktion erwartet. Er hat die Umkehr erwartet. Er hat gedacht, ja, die werden umkehren. Das ganze Volk wird umkehren. Es werden glorreiche Zeiten wieder beginnen. Wir werden wieder ein großes Land und so weiter. Nix. Auch der Ahab. Ich meine, der dabei war, er erzählt Isabel, ja, es klingt so, als ob, wie wenn der Mann von der Arbeit nach Hause kommt, ja, weißt du, was heute passiert ist? Ja, und die Isabel, die extrem böse, die sagt, was, dann bringe ich dich auch um, Elia. Und Elia, wie, was, das war alles umsonst? Und das hat ihn völlig aus der Bahn geworfen. Es hatte keine Wirkung, nicht die er erwartet hat. Ich habe mal für die Gemeinde gearbeitet. Und zwar habe ich mal 4 Jahre in der Gemeinde in Wien mit meiner Frau als Gemeindeleiter gearbeitet. Und ich habe dort 4 Jahre wirklich mein Herz gegeben. Ich war sehr beständig im Evangelisieren. Ich habe es mal hochgerechnet. Und es ist wirklich, das ist, ja. Also jedenfalls habe ich in den 4 Jahren, ich habe es mal hochgerechnet, ich habe sicherlich 3.000 bis 5.000 Leute eingeladen. Ich war sehr oft auf der Straße und habe gerne auch mit Leuten geredet. Ich habe sicherlich in den 4 Jahren 400-500 Mal gepredigt in der Gemeinde. Wir haben etliche Bibelstudien gehabt. Und ich habe so unterbewusst, das weiß nicht etwas, was ich jeden Tag gesagt habe, unterbewusst habe ich gesagt, ja, also all das, was ich hier mache, all das, was wir hier machen, ja, das wird dazu führen, dass die Gemeinde hier so richtig wachsen wird. Ja, es dauert noch, wenn es dann noch nicht so, ja, Geduld, aber am Ende wird diese Gemeinde wachsen. Wie damals ja auch oft passiert ist. Und ich habe gedacht, hey, ich habe da so viel Energie reingesteckt. So, und dann war es aber schon so, aber das dauert aber schon. Und aber so richtig passiert es ja doch nicht. Und es gab so ein paar Dinge, wo ich innerlich schon gedacht habe, Mann, also da könnte doch jetzt mal langsam was passieren. Aber es war so tief drin in mir. Und dann kam eine Zeit, das habe ich auch schon mal erzählt hier beim im Gottesdienst, da haben wir mal mit 3 Männern hintereinander, haben wir mit 3 Männern studiert. Und wir haben studiert bis zur Taufe. Und es gab schon den Tauftermin, was natürlich eine Menge Kraft kostet, weil ich war in fast allen Studien immer mit dabei. Und dann sind die, vor dem Tauftermin sind die abgesprungen. Und das Ganze 3-mal hintereinander. Und das hat mich aus der Bahn gebracht. Da habe ich gedacht, nee, so geht's nicht. Das stimmt was nicht. Das geht, das irgendwie, ich war völlig, und ich war, hab dann praktisch aufgegeben, habe gedacht, nee, also irgendwas. So, im Grunde, das war so ähnlich wie Elia. Er hat alles Mögliche und hat gesagt, ja, natürlich muss es da eine Reaktion geben. Ich habe gedacht, ja, das all das, was ich da reinstecke, ja, das muss doch zu irgendwelchen Früchten. Nee. Nach 4 Jahren war dann irgendwie. Und was ist das Problem? Elia hatte und ich hatte letztendlich auch einen Selbstfokus. Ja, mehr kann ich ja gar nicht. Und trotzdem kommt nichts, das hat mir den Glauben geraubt, ja. Und Elia denkt, ach, guckt auf sich und denkt, ja, wie, das war alles und da kommt nichts dabei raus. Und dann trifft er, dann heißt es in, lesen wir noch weiter ab Vers 5 bis 10. Und er legte sich und schlief ein unter dem Strauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Er sah bei seinem Kopf einen heißen Stein, gebackenen Brotfladen und einen Krug Wasser. Als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank und ging in der Kraft seiner Speise 40 Tage und Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach, und Gott sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Und Elia sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben, sie trachteten danach, mir das Leben zu nehmen. Und so habe ich mich, ich habe auch gefühlt so, hey, ich habe doch geeifert für Gott, aber die, jetzt wollen sie mich sogar umbringen. Also es hat nichts gebracht. Und dann heißt es, es kam ein Wind, es kam ein Erdbeben, es kam ein Feuer. Und dann heißt es, es kam ein sanfter Wind und in dem war Gott. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam die Stimme zu ihm und sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Wenn du aufgepasst hast, er sagt genau das Gleiche. Zweimal hintereinander sagt er genau dasselbe. Wort für Wort genau dasselbe. Elia, der ist da drin stecken geblieben in seinem Selbstfokus. Ich habe geeifert und es ist nichts dabei rausgekommen. Der ist da drin stecken geblieben. Der kam da nicht mehr raus. Und so ähnlich ging es mir auch. Er sollte 40 Tage zu dem Berg Horeb gehen. 40 ist in der Bibel oft eine Zeit für Zeit der Versuchung. Die Israeliten waren 40 Jahre in der Wüste. Jesus wurde 40 Tage in der Wüste versucht. Und Gott versucht uns. Wenn Jesus versucht wurde, dann wird er dich auch prüfen. Elia hätte in den 40 Tagen, hätte so, ach, das hat doch alles keinen Sinn. Ich gebe auf. Aber er geht. Er will Gott treffen. Und Gott sagt ihm dann, hey, pass auf, geh diesen König salben und dann kommt noch Jehu und die Bösen, die werden alle platt gemacht. Und ich habe einen Plan. Es geht weiter. Und Elia gehorcht und kriegt die Kurve und dient wieder Gott. Jetzt ist meine Frage. Hast du auch mal viel geopfert für die Gemeinde, für deinen Bibelkreis? Und hast gedacht, boah, ich habe so viel investiert. Und hast das Gefühl, aber es ist nicht viel dabei rumgekommen. Dein Leben hat sich doch nicht so verändert. Du bist doch nicht so glücklich oder hast nicht einen Partner bekommen, für den du viel gebetet hast. Ich bin sicher, viele von uns hatten auch solche Erlebnisse. Wir haben viel getan für Gott und die Gemeinde und es kam nicht das Ergebnis, nicht das, was wir uns erhofft haben. Wir müssen dann aber Gott treu bleiben und dürfen nicht in diesem Selbstfokus stecken bleiben. Wenn du darin stecken bleibst, dann passiert Folgendes. Bei Männern, die werden wahrscheinlich tendenziell zornig. Irgendwann, ich habe für Gott geeifert und es ist nichts dabei rausgekommen. Verflix nochmal. Und irgendwann wendet sich's vielleicht sogar gegen Gott. Frauen würden wahrscheinlich eher neigen zu Selbstmitleid. Sagen, ich habe geeifert und es kam einfach nichts und es hat doch alles keinen Sinn. Der Unterschied ist, Gott zu suchen und den Blick auf Gott nicht zu verlieren. Elia wurde erneuert. Und er hat zwar so was Gewaltiges, hat er nicht mehr gemacht, aber warum soll man das auch nochmal machen, wenn die nicht umkehren? Er hat dann später noch einiges gemacht, hat dann Elisa zum Propheten, Nachfolger berufen und ist dann im Feuerwagen in den Himmel gefahren. Also, ja, also Elia hat die Kurve gekriegt, ist im Feuerwagen gen Himmel gefahren. Johannes der Täufer hat mal gezweifelt. Da heißt es dann, aus dem Gefängnis hat er zu Jesus gesagt, bist du es, auf den wir warten sollen, oder sollen wir doch lieber auf einen anderen warten? Johannes hat gezweifelt. Ich hoffe und vertraue, dass wenn Elia mit Johannes zusammengebracht wird, dass Johannes auch die Kurve gekriegt hat und sich wieder zu Gott bekehrt hat. Aber die Lektion aus dem Ganzen ist, wir müssen an Gott festhalten und Gott weitersuchen, auch wenn wir enttäuscht werden von was auch immer. Letztendlich muss der Elia kapieren, hey, ich tue es nur für Gott. Nicht für mich oder nicht fürs Ergebnis, ich tue es nur für Gott. Das Wort ist kräftig und kann Gewaltiges tun. Und wenn wir lernen, mit Gott zu wandeln, egal wie die Umstände sind, und es nur für Gott tun, das ist wahre Freiheit. Amen.